So können wir einsteigen in das Thema heute, was für mich sehr, sehr herausfordernd ist. Und deswegen würde ich gerne mit euch mit einer Frage starten. Wie geht es euch mit den wichtigsten Geboten in der Bibel? Mit dem doppelten Liebesgebot. Wie geht's euch? Also fühlt mal in euch hinein, dieses Gebot, was Jesus einfach mal so raushaut. Liebe Gott von ganzem Herzen und so weiter und so fort. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Fühlt mal rein, wie geht's euch damit? Ist da ein schlechtes Gewissen? Ist da so eine Unsicherheit, oh, liebe ich genug? Siehst du und spürst du so ein bisschen das Defizit und ringst so ein bisschen damit, wie gehe ich denn damit um? Und ich finde, das ist eine der herausforderndsten Sachen, aus der wir uns nicht einfach davonstehen können. Das ist nicht irgendwie so eine Nebensache im Glauben. Das ist die Hauptsache. Jesus macht deutlich, hier, das ist das Wichtigste. Wenn du das machst, dann erfüllst du das ganze Gesetz. Und eigentlich ist es ein echt guter Deal, oder? 613 Gesetze und du musst nur eins erfüllen. Aber wenn wir uns das genauer anschauen, merken wir, so einfach ist das nicht. Und als wir den Gottesdienst vorbereitet haben, ich hatte diesen Predigtext schon vor Wochen, da sagte Melanie mir einen interessanten Satz und ich dachte, gut, ihr geht's anscheinend genauso wie mir. Die sagt, was ein herausfordernder Text. Und ich denke, gut, dann ging's nicht nur mir so. Und vielleicht geht's euch auch so, wenn wir gleich diesen Text hören. Aber ein Zitat hat mir geholfen, mit dieser Spannung, die das doppelte Liebesgebot mitbringt, umzugehen. Es ist ein Zitat von Paul Zulehner, einem Theologen. Und er sagt, wer bei Gott eintaucht, wird bei den Menschen auftauchen. Wer bei Gott eintaucht, der wird bei den Menschen auftauchen. Und dieses Zitat bildet eigentlich auch schon die Gliederung der heutigen Predigt. Wir werden heute einen Text aus dem ersten Johannesbrief miteinander durchkauen, ihn verinnerlichen und schauen, was es mit uns macht, aber auch uns herausfordern lassen, weil dieser Text nicht einfach ist. Johannes schreibt diesen Brief, wir wissen nicht genau an welche Gemeinde. Aber es wird deutlich durch die Art, wie der Brief geschrieben ist, dass es Johannes ist und wahrscheinlich in einem sehr hohen Alter. Und es gibt eine Überlieferung aus der alten Kirche. Johannes, der Jünger Jesu, dieser demütige Jünger, der sich immer nur der Jünger, den Jesus besonders liebte, nannte, wurde sehr alt. Und es heißt in der Kirchengeschichte, dass er am Ende seines Lebens wohl immer wieder in die Gemeinde hineingetragen wurde, weil er nicht mehr selber gehen konnte. Und das Einzige, was er wohl immer und immer wieder sagt, ist, liebt einander. Liebt einander, wie ihr geliebt wurdet. Liebt einander. Das war etwas, was er immer und immer wieder bis zum Ende seines Lebens weitergegeben hat. Und die Passage, die wir jetzt gleich miteinander lesen, hat diesen Tonus und diese Bitte immer und immer wieder an uns. Darum hören wir aus 1. Johannes 2, die Verse 3 bis 14, hier nach der Basisbibel. Ob wir Gott wirklich erkennen oder kennen, erkennen wir daran, dass wir seine Gebote halten. Wer behauptet, ich kenne ihn, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. In ihm wirkt nicht die Wahrheit. Aber wer sich nach dem Wort Gottes richtet, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollendet, daran können wir ablesen, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er mit Gott verbunden ist, soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Ihr Lieben, ich schreibe euch kein neues Gebot. Es ist das alte, das ihr von Anfang an gekannt habt. Dieses alte Gebot ist die Botschaft, die ihr bereits gehört habt. Und trotzdem ist es zugleich ein neues Gebot, das ich euch schreibe. Es wurde verwirklicht im Leben von Jesus, in eurem Leben, denn die Finsternis vergeht und das Licht der Wahrheit leuchtet schon. Wer behauptet, ich lebe im Licht, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, lebt noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder oder seine Schwester liebt, bleibt im Licht. In ihm gibt es nichts, was ihn vom Glauben abbringen kann. Aber wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, lebt in der Finsternis, er irrt in der Finsternis umher und weiß nicht, wohin er geht. Denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Nicht diese Welt zu lieben, ist die Überschrift für das nächste. Aber die Überschrift passt nicht so ganz, weil ich diesen Text eigentlich zu dem vorherigen sehe. Das schreibe ich euch, ihr Kinder. Eure Schuld ist euch vergeben durch Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid. Das schreibe ich euch, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Das schreibe ich euch, ihr Jungen. Ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Kinder, ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch schon geschrieben, ihr Alten, ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Und ich habe euch schon geschrieben, ihr Jungen, ihr seid stark. Das Wort Gottes wirkt in euch. Ihr habt den Bösen besiegt. Bei Gott eintauchen. Johannes stellt eine sehr spannende Frage am Anfang dieses Abschnitts. Er fragt eigentlich, woran erkennt man, dass jemand Christ ist? Woran erkennt man, dass jemand mit dem lebendigen Gott unterwegs ist? Woran erkennt man das, dass ein Leben geprägt ist vom Glauben? Und er macht deutlich, ob wir Gott wirklich kennen. Und hier benutzt er dieses Wort Ginoskomai aus dem Griechischen, ein Wort, das mehr ist als einfach ein rationales Verstehen. Es ist ein Erkennen, es ist ein Kennenlernen der Person. Also ob eine Person Gott wirklich erkannt hat, also wirklich zu einer Begegnung gekommen ist, wo Gott mehr als einfach nur, ah ja, ich habe mal was von ihm gehört, sondern da ist jemand, wo Gott zu einem Gegenüber geworden ist. Das erkennen wir. Das sehen wir, das spüren wir daran, dass wir seine Gebote halten. Und dann entfaltet er das. Mit dieser Frage beginnt er. Und das ist ein Lehrbrief, kein seelsorglicher Brief in dem Sinne, sondern er lehrt unterschiedlichste Themen. Und hier fängt Johannes seine typischen Zirkelbewegungen an, weil das daran erkennt man eine Schrift von Johannes. Johannes ist kein typischer Grieche, kein Westeuropäer wie wir. Wir haben eine Linie, ein lineares Denken. Wir sagen Argument A, Argument B, C und so weiter und so fort. Hebräer, Leute aus dem Orient, denken nicht linear. Sie denken zirkulär. Sie fangen bei A an, drehen einen Kreis zu B, kommen zu A mit Sternchen und gehen dann wieder zu B mit Sternchen, gehen nochmal eine Runde und dann kommen sie zu A mit zwei Sternchen und immer weiter. Und wenn ihr euch das Evangelium von Johannes durchliest, dann werdet ihr diese Art des Denkens immer wieder erkennen. Aber wir entdecken in diesem Text, dass hier plötzlich eine Unterbrechung ist. Und deswegen habe ich die Verse 12 bis 14 mit reingenommen. Weil in diesem Lehrtext hört er plötzlich auf, diesem Thema nachzugehen. Und er sagt, okay, bevor ihr denkt, ich werde zu gesetzlich, ich erinnere euch mal, was ich euch schon geschrieben habe. Das ist die Grundlage für das andere. Deswegen beschäftigen wir uns zunächst beim Eintauchen bei Gott damit, was er schon geschrieben hat. Und er erinnert, er hält quasi an und sagt, hier Leute, ich habe euch schon geschrieben. Ihr Kinder, und damit meint er nicht Kinder im Sinne von Nicht-Erwachsenen, sondern er schreibt die Gemeinde oder spricht die Gemeinde oft mit ihr Kinder an. Das sehen wir an anderen Stellen, wo sehr deutlich wird, dass er nicht von Kindern redet, sondern von der Gemeinde. Ihr Kinder, also ihr Gemeinde, ich habe euch das schon geschrieben, eure Schuld ist euch vergeben durch Jesus Christus. In dessen Namen ihr getauft seid, ist jetzt, was die Basisbibel gemacht hat, eure Schuld ist euch vergeben wegen seines Namens, steht dort wörtlich. Das schreibe ich euch, ihr Alten, ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Und ihr, das schreibe ich euch, ihr Jungen, ihr habt den Bösen besiegt. Und hier macht Johannes etwas Interessantes, er wiederholt die Sachen. Statt wirklich irgendwie einen weiteren Punkt zu machen, wiederholt er fast wortwörtlich, nur an einigen Stellen nimmt er kleine Veränderungen vor, um diese Botschaft so richtig sacken zu lassen. Er hat nicht einfach Copy-Paste gemacht, wie wir mit einem Text umgehen würden. Also wir würden einfach einen Text im Laptop nehmen, markieren, zweimal hinsetzen und dann hat man den. Nee, einen Text doppelt zu schreiben auf einem Pergament oder auf Ziegenleder, das ist aufwendig und sehr teuer. Das heißt, man überlegt sich sehr genau, warum und wie man was schreibt. Wenn also jemand zweimal genau dasselbe schreibt oder sehr, sehr ähnlich, dann ist das etwas, hör mal zu, das ist wichtig. Das ist so wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, es doppelt zu sagen. Es ist wie ein Gedicht, es ist wie ein Lied, das mehrfach wiederholt wird. Warum will das Johannes? Weil er möchte, dass wir diese Wahrheit, diese Botschaft nicht einfach so vorbeiziehen lassen, sondern dass wir sie durchkauen, dass wir eintauchen, dass wir sie nicht einfach so aufnehmen und sagen, ja, ich weiß ja, meine Schuld ist mir vergeben, ja, ich weiß, ich habe den Vater erkannt, ich weiß. Nee. Und das ist manchmal so interessant auch in der Diskussion in Gemeinde, wenn ein Lied mehrfach wiederholt wird. Wir modernen Leute sagen, ich weiß das doch. Meine Frage ist in der Hinsicht, weiß das auch dein Herz? Wiederholung ist etwas, was in der Antike immer und immer wieder gemacht wurde. Die Älteren unter uns werden es wahrscheinlich wissen. Ihr musstet früher unglaublich viel auswendig lernen, oder? Ihr habt wahrscheinlich die Bibel einmal aufgeschlagen, den Text gelesen und bumm, war es da, oder? Weil so funktioniert das doch, oder? Ich weiß das doch. Nee, auswendig lernen ist ein immer wiederholen derselben Botschaft. Und durch dieses Verinnerlichen wird es zu einem Teil von einem. Ich habe das gemerkt, als meine Großmutter, die wir über 15 Jahre gepflegt haben, am Ende konnte meine Oma noch nicht mal reden. Aber in dem Moment, in dem ich anfing, Psalm 23 oder das Vaterunser mit ihr zu beten, schaltete sie aus der Dement irgendetwas an, ich weiß nicht, was es war. Und sie fing plötzlich an, das zu rezitieren. Die Worte konnte man kaum verstehen, aber es war da. Weil es nicht nur an der Oberfläche war, sondern weil es ganz tief hineingesunken ist in ihr Wesen. Und wenn Johannes hier die Handbremse zieht, weil er deutlich machen will, Leute, es geht nicht darum, dass ihr etwas nur wisst. Ihr sollt bei Gott eintauchen. Ihr sollt bei Gott eintauchen mit dieser Botschaft. Eure Schuld ist euch vergeben, um seines Namens willen. Dann macht er deutlich, hey, das ist wichtig, dass du verstehst, deine Schuld, das, was du gemacht hast oder was du nicht gemacht hast, was du gesagt hast oder was du nicht gesagt hast, das ist um seines Namens vergeben. Es ist nicht vergeben, weil du zu FEG Extertal gehörst. Es ist schön, dass du hier bist. Es ist schön, wenn du auch Gemeindemitglied bist. Aber deine Schuld ist dir nicht vergeben, weil du zu dieser Gemeinde gehörst. Das wäre deine Tat. Deine Schuld ist vergeben aufgrund seiner Tat. Aufgrund seines Namens. Deine Schuld ist dir nicht vergeben, weil du dich irgendwann mal bekehrt hast. Das ist ein wichtiger Schritt. Deine Schuld ist dir aber vergeben, weil er für dich bezahlt hat. Um seines Namens willen. Weil auf seinen Namen deine Schuld angerechnet wurde. Und er schreibt den Alten, ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Ihr habt den kennengelernt, der von Anbeginn der Zeit Gemeinschaft mit dem Menschen haben wollte. Der gegeben wurde, damit wir leben können. Ihr habt ihn kennengelernt. Ihr habt ihn erfahren. Das ist mehr als einfach nur, hey, du hast Gott kennengelernt. Es ist dir bewusst, dass du Teil der gewaltigen Geschichte Gottes mit dieser Menschheit geworden bist. Du hast den ewigen Schöpfer, der da war, bevor die Zeit überhaupt existierte, den hast du kennengelernt. Und er schreibt, ihr Jungen, ihr habt das Böse besiegt, ihr habt das Böse überwunden. Es hat keine Macht mehr über euch. Und zwar nicht durch eure Kraft. Das entfaltet er nochmal im nächsten. Ihr seid stark, denn das Wort Gottes wirkt in euch. Und das Wort Gottes ist nicht die Bibel. Damit ist nicht die Bibel gemeint. Wir sprechen hier von Johannes. der beginnt sein Evangelium mit den Worten, am Anfang war das Wort. Und er spricht von Jesus, weil Jesus in euch wirkt. Durch sein Reden, durch seine Gegenwart, durch seinen Geist, durch seine Impulse, durch seine Kraft, durch seine Gnade, durch seine Vergebung, durch all das in euch habt ihr Kraft. Und darum habt ihr das Böse überwunden. Ist uns das bewusst? Also ich meine so wirklich bewusst. Oder ist es eine Wahrheit, die wir irgendwie abgespeichert haben? Die wir vielleicht wie das Brot schnell nehmen. Und das ist mir eben aufgefallen. Ich habe mich geärgert, dass ich keine Zeit hatte. Ich hatte nicht Zeit, das Brot zu kauen. Weil ich dachte, okay, ich werde jetzt noch predigen. Und ich will mir nicht den Zorn der Gemeinde zufügen, weil ich jetzt zu sehr überziehe. Ich hatte keine Zeit. Und vielleicht ist es bei uns auch so, dass wir diese Wahrheiten, dass wir sie gar nicht heranlassen, weil wir so im Hinterkopf all die To-Dos haben, die wir geistlich noch alle abarbeiten müssen. Sei es Mitarbeit, sei es Familie, sei es irgendetwas. Und wir versuchen, die Dinge abzuarbeiten, statt wirklich bei Gott einzutauchen. Statt wirklich anzukommen, zu sagen, Gott, meine Schuld ist mir vergeben. Um deines Namens willen glaube ich das. Oder gehe ich im Gedanken immer noch an die Stellen zurück, wo ich versagt habe? Das passiert mir immer wieder in Gebetszeiten. Dass der Feind mich an Dinge erinnert, die ich gemacht habe. Und ich sage, nein, mir ist vergeben. Meine Schuld ist vergeben um seines Namens willen. Denn wenn der Feind mich an meine Vergangenheit erinnert, erinnere ich ihn an seine Zukunft. Und ich erinnere mich, was Christus für mich gemacht hat. Nicht, was ich alles gemacht habe. Sondern ich sage, nee, mir ist vergeben. Ich bin rein. Nicht um meines Namens willen. Nicht, weil ich so toll bin. Er hat für mich bezahlt. Und es ist ein inneres Festhalten, ein inneres Ringen. Und in dem Moment wird vielleicht dann etwas sacken. Es sackt vielleicht das Bewusstsein, ja, dieses Böse ist überwunden. Und im Angesicht all des Bösen, was wir heutzutage sehen, all die Schuld, die wir Menschen auf uns laden, all die Ungerechtigkeit, die wir in dieser Gesellschaft sehen, all das Leid durch Krieg, Verfolgung und Ausbeutung, die wir mitverantworten. Lass uns da bitte ganz klar sein. Wir verantworten das in Industriestaaten mit. Wir leben unseren Reichtum auch aufgrund von etwas, was Ungerechtigkeit mit sich bringt. Nicht bewusst. Ich sage nicht, dass ihr das absichtlich tut. Aber wir tragen Mitverantwortung, weil unser Volk das macht. Genauso wie wir Mitverantwortung dafür getragen haben und tragen, was unsere Vorfahren in diesem Land mit Gottes Volk gemacht haben. Und zu sagen, Gott, du hast dieses Böse überwunden, es ist besiegt. Und ich wünsche mir, dass dein Reich endlich anbricht, wo das Wirklichkeit wird. Aber du hast den Sieg schon errungen, lass es sichtbar werden. Merk dir, dass es mehr ist, als einfach nur eine Wahrheit zu postulieren, sondern es geht darum, dass man mit dem leidet, was noch nicht ist. Es ist ein Eintauchen, es ist ein Verinnerlichen, es ist ein Durchkauen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so leben wie Leute bei einem Riesenbuffet. Wir kommen in den Gottesdienst, ballern uns voll mit dem, was wir von anderen zubereitet kriegen. Hungern die ganze Woche und kommen nächste Woche wieder und ballern uns wieder voll. Johannes fordert uns heraus, dass wir eintauchen. Dass wir das verinnerlichen. Dass wir das wiederholen. Und selbst wenn wir diesen Gedanken 10-mal hatten, dass wir sagen, Jesus, zeig mir das nochmal, zeig mir das tiefer. Lass diese Botschaft bitte tiefer sacken. Und in dem Moment, wenn ich erkenne, was es bedeutet, dass ich den Vater erkannt habe, dass ich meine neue Familie erkannt habe, dass da ein Gott ist, der gerecht ist, eine Autorität, liebevoll und treu, der sagt, du bist Teil meiner Familie und mit dir möchte ich mein Reich bauen. Dann lasse ich das sacken. Und es begegnet vielleicht Dingen, die nicht so gut sind. Aber statt die einfach zur Seite zu schieben, halte ich diese wieder Gott hin und ich kaue und kaue das durch. So brauche ich nicht mehr schlingen. Das ist etwas, wofür ich verantwortlich bin. Und in dem Moment tauchen wir bei Gott ein. Und es ist nicht irgendwie eine riesige Gefühlsexplosion oder ähnliches. Manchmal ist es ein Ringen mit mir. Und Johannes vom Kreuz, ein Mystiker, der sagte, es ist, als ob ich meiner Dunkelheit begegne. Denn das passiert oft. Wenn ich dem Wort Gottes begegne, wenn ich dieser Wahrheit begegne, begegne ich einem Teil meiner Dunkelheit. Und statt zu sagen, ach, das ist halt so, sage ich, Jesus, hier ist meine Dunkelheit. Ich halte sie dir hin. Und weil du mir vergeben hast, weiß ich, dass du mich erneuerst. Denn wenn ich bei Gott eintauche, werde ich irgendwann bei den Menschen auftauchen. Denn Gottes Liebe ist immer in Bewegung zu den Menschen. Das haben wir in den vergangenen Predigtreihen immer wieder gesehen, wie Gott schon im Garten auf dem Weg zu den Menschen war und durch die Geschichte seines Volkes immer und immer wieder sich nach den Menschen ausgestreckt hat, weil Gott sich nicht im Himmel hat halten lassen. Und darum ist es verständlich, dass wenn die Liebe Gottes mich erfüllt, dass ich dann bei den Menschen auftauche. Und dann ist, wenn dieses Wort kommt, aber wenn sie, wer sich nach dem Wort Gottes richtet, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollendet. Daran können wir nämlich ablesen, dass wir mit Gott verbunden sind. Und wer von sich aus sagt, dass er mit Gott verbunden ist, soll auch so leben, wie Jesus es gelebt hat. Und vielleicht hast du diese Worte oft gehört, aber sie sind ein Ausdruck von Druck geworden. Du bist wie diese Zitrone. Es gibt ja unterschiedliche Arten, Saft aus dieser Zitrone zu holen. Und der Saft dieser Zitrone ist gut. Und es gibt vielleicht Leute von euch, die sind in Konfrontation gekommen mit Leuten, die sehr gesetzlich diesen Text ausgelegt haben und haben gesagt, hey, wenn du lieblos bist, dann hast du Gott nicht erkannt. Also sei liebevoll. Und du hast gesagt, ja, ich muss liebevoll sein. Also hast du angefangen, die Liebe, die du irgendwie von Gott gespürt hast, aus dir heraus zu quetschen mit deiner Kraft. Kannst du da mal reinschalten, damit die Leute das im Livestream vielleicht auch sehen? Und du quetschst und quetschst und es kommt Saft raus. Es kommt noch ein bisschen mehr raus. Und dann bringst du dich wieder in Form und sagst, puh, ich habe geliebt. Ist nicht viel rausgekommen, aber ich habe geliebt. Und dann kam noch ein Prediger und der hat wieder angeknüpft an dieser Stelle. Der hat aber ein bisschen Werkzeug mitgebracht. Eine sehr gute Predigt. Rhetorisch sehr, sehr gut. Ihr seht's. Und er drückte und sagte, du musst lieben. Wenn du nicht liebst, dann sieht man nicht, dass du zu Gott gehörst. Und du denkst, ja, ich will. Und du quetschst und quetschst und quetschst. Aber nachher merkst du, ja, da ist mehr rausgekommen, aber ich bin irgendwie, sieht traurig aus, oder? Das sieht nicht mehr aus wie eine Zitrone. Wenn wir Johannes so verstehen, wird die Welt nicht seine Liebe spüren. Die Welt wird unsere Liebe spüren. Mit all den Kernen, mit all dem anderen. Johannes schlägt eigentlich etwas anderes vor. Klickst du nochmal in den Text? Er macht deutlich, wenn wir uns nach seinem Wort richten, weil wir ihn erkannt haben, weil wir bei ihm eingetaucht sind, wenn wir es zugelassen haben, dass sein Wort in uns lebt, wenn wir erkannt haben, diese Wahrheiten, dann ist das, als ob eine riesige Spritze kommt, in uns hineinkommt, dass sein Wort in uns kommt. Und dann sagt Jesus, jetzt kannst du noch mal reinklicken, dass in uns, jetzt, oh, Multiplikation nenne ich sowas. Er sagt, wenn wir ihn aufnehmen, dann passiert etwas zauberhaft. Jetzt konnte ich keine Quelle des lebendigen Wassers in eine Zitrone reinmachen, weil das ein übernatürlicher Akt ist. Sorry. Die Fähigkeit habe ich noch nicht ermittelt oder nicht erlernen können. Aber was Jesus deutlich macht, ist, wenn er in uns lebt, durch sein Wort, dann entsteht etwas in uns und es entsteht Saft und es kommt viel raus. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und wisst ihr, das ist Überfluss. Das ist Überfluss. Und ich bin abhängig von dem, was in mir drin ist. Wird damit auch vielleicht auch etwas rausschwemmen, was nicht dahin gehört? Ja, auf jeden Fall. Und ist das angenehm? Nee, für die Zitrone war das jetzt nicht angenehm, dass diese Spritze da reingekommen ist. Da muss ich Dinge aufgeben, da muss ich ihn hineinlassen. Und es muss durch mich hindurch fließen. Und wisst ihr was? Jetzt ist hier nur eine Spritze. Und wir sagen, ja, guck mal, aber es ist ja nicht unendlich. Keine Angst, da ist noch mehr. Und keine Angst, Gott ist mehr als einfach nur ein Fläschchen. Er hat eine Quelle dieses lebendigen Wassers, dieser Liebe. Er hat eine Quelle in uns angelegt. Also ist etwas in uns. Wenn wir so herumlaufen, wird die Welt nicht Gottes Liebe erkennen. Das kann jede Religion. Der Islam hat 5 Säulen. Und davon sind Säulen, die gut sind, Almosen geben und sich um die Armen kümmern, beten und so weiter und so fort. Aber weil die Leute das aus sich herausquetschen, sieht man nicht die Größe und die Würde Gottes. Aber die Menschen in der frühen Kirche haben die Christen angeschaut und wie die Art, wie sie in den Kolosseen gestorben sind und haben gesagt, irgendwas ist in denen. Dass die auf eine Art und Weise leben, die bleiben in den Peststätten zurück. Das war nicht herausgequetscht. Das war, weil sie bei Gott eingetaucht sind. Deswegen konnten sie bei den Menschen auftauchen. Weil da war etwas in ihnen, was einen dauernden Strom dieser Liebe aus ihnen heraus drängen ließ. Das Problem ist, dass wir einige, kannst du nochmal in den Bibeltext reinklicken? Dass wir einige Abkürzungen wählen. Dass wir für dieses Eintauchen bei Gott und diesen Gott in uns eintauchen lassen, uns dafür keine Zeit nehmen. Denn ich erlebe es oft bei mir, es ist anstrengend. Ich muss mir Zeit dafür nehmen. Und es gibt so viele wichtige Dinge zu tun. Es gibt so viele wichtige Dinge zu tun. Und man kann ja Liebe auch vorspielen. Ich muss ja nur nett sein. Keine Konflikte eingehen. Man lächelt, man begegnet Leuten. Aber in dem Moment, wo eine Person mir querkommt, dann kann man in so einer großen Gemeinde noch etwas Tolles machen. Man geht ja einfach aus dem Weg. Es geht nicht um Vergebung. Ich gehe der Person einfach aus dem Weg. Sag, so schlimm ist das nicht. Und ich versuche es zu rechtfertigen und zu machen. Und Johannes macht sehr deutlich, dieses Gebot ist nicht neu. Und was Jesus da sagt, ist nicht neu. Und doch ist es revolutionär, es fordert heraus. Denn wenn diese Liebe da ist, dann, er spricht von dem Wort leuchten. Es kommt Wasser, es kommt ein Liebesstrom aus uns heraus. Es strömt dieses Licht der Liebe aus uns heraus. Und er sagt, wer behauptet, ich lebe im Licht, aber sein Bruder oder seine Schwester hasst, lebt noch in der Finsternis. Er ist da enorm krass und das fordert mich heraus. Und ich merke wie oft, dass ich sage, Jesus, du, ich habe da Dunkelheit in mich hineingelassen. Ich habe meinen Bruder gerade nicht lieb oder meine Schwester. Das geht mir gerade echt nach. Und ich bin wütend, ich bin enttäuscht. Aber in dem Moment setze ich mich damit auseinander. Es geht nicht um Perfektion, es geht um die Erkenntnis, Gott, ich schaffe es nicht allein. Und es geht nicht darum, dass ich etwas aus mir herausquetsche, mich dann irgendwie wieder in Form bringe, damit ich irgendwie aussehe wie eine Zitrone. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich mich von dieser Liebe verwandeln lasse, von innen heraus. Und das ist anstrengend. Ich merke, dass ich manchmal fasten muss. Bewusst auf Essen verzichte und sage, Jesus, du und deine Liebe ist das Das ist mehr als was, mehr als, das brauche ich mehr als Essen. Ich muss in die Stille gehen. Mein Handy, mein Computer, alles abschalten und sagen, ich bin jetzt ganz da. Und ich stelle mich sogar meiner Dunkelheit. Ich stelle mich sogar dieser Finsternis der Lieblosigkeit meiner Schwester oder meinem Bruder gegenüber. Hilf mir. Es gibt, wenn ihr jetzt irgendwie ein magisches Rezept von mir erwartet habt, sorry. Um Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, weiterzugeben, muss Liebe in mich hineinkommen. Jesus sagt, denn wer seinen Bruder und seine Schwester liebt, lebt und bleibt im Licht. In ihm gibt es nichts, was ihn vom Glauben abbringen kann. Johannes ist da extrem, weil er deutlich macht, wenn ich liebe und wenn ich meinen Bruder und meine Schwester vielleicht auch kritisch sehe und sage, aber Jesus, so wie du mir meine Schuld vergeben hast, so hast du auch meiner Schwester, meinem Bruder die Schuld vergeben. So wie du gnädig mit mir gewesen bist, so warst du auch gnädig mit ihr. Und auch wenn mir das wehtut, hilf mir, gnädig mit ihr zu sein. Es nicht hinterherzutragen, zu vergeben. Nicht in mein Archiv die Dinge einzuordnen, was die Person alles falsch gemacht hat. Ihr aus dem Weg zu gehen, sondern hinzugehen und zu sagen, du, das und das hat mir wehgetan. Oder entschuldige, an der und der Stelle habe ich dir wehgetan. Nicht, weil ich muss, weil das auf meiner geistlichen To-Do-Liste ist und weil ich die Liebe aus mir, sondern weil Jesus eigentlich diese Beziehung heil machen will. Und dazu sind wir eingeladen. Wir sind eingeladen, bei den Menschen aufzutauchen. Bei den Menschen, mit denen wir ganz eng zusammenleben, bei den Menschen, mit denen wir arbeiten. Nicht irgendwelche Abkürzungen zu wählen, sondern uns selbst hinzugeben und zu sagen, Jesus, das und das kann ich nicht. Und wenn Johannes hier über Liebe sprechen, dann ist das nicht ein wohliges, romantisches Gefühl. Liebe ist ein Verb. Es muss gelebt werden. Es ist nicht nur eine Beschreibung eines Zustands. Es ist etwas, was tätig wird. Es ist dieselbe Liebe, die tätig wurde, als sie ans Kreuz ging. Es ist die Liebe, die tätig wurde, die das Schwache sah. Es ist die Liebe, die traurig ist und zornig zugleich auf die Pharisäer. Denn das sehen wir bei Jesus. Es ist nicht nur ein wohliges Gefühl. Jesus ist traurig und zornig zugleich auf die Pharisäer. Er heilt jemanden am Sabbat in Markus 3. Und da kommen die Pharisäer und machen einen Aufriss. Und es steht dort, Jesus sah sie zornig an und er war traurig. All das ist Liebe. Und Jesus ist da ehrlich. Doch wir übergehen das manchmal. Wir decken das zu und wir entwickeln so ein System in uns. Ja, das ist Liebe, das ist nicht Liebe. Und ja, und das und da Ausnahmen, ja, wie oft und so weiter, wie Petrus das versucht. Ja, wie oft soll ich denn vergeben? Jesus stellt diese Frage bloß. Das heißt, wie oft soll denn ewige Liebe vergeben? Immer. Und in dem Moment merke ich, Jesus, aber wie sieht's denn um mein Herz aus? Und Jesus macht deutlich, tauch ein bei mir. Lass dein Herz meine Sorge sein. Und es ist herausfordernd. Und ich habe kein Rezept für euch, sondern ich habe diese Einladung. Die Einladung, die Johannes hier durch diesen Text ausspricht. Denn er hat es uns geschrieben. Eintauchen bei Gott. In seiner Liebe, um bei den Menschen aufzutauchen. Und vielleicht denkst du, aber mein Glaube reicht nicht. Dann lade ich dich ein, dieses Lied, was wir jetzt gleich hören, vielleicht auch mitzusingen. Es ist ein Lied, was in der Gemeinde nicht so bekannt ist, aber ein Lied, was mir immer wieder hilft, wenn mein Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den ich einmal für immer bezogen. Ist er tot. Und dann ist er nicht nur tot, er schlägt tödliche Wunden. Und der Refrain ist der Part, der mich dann immer wieder hinbringt. Vater, lehr uns immer neu, was Hoffen, was Glauben, was Lieben heißt. Wenn unsere Liebe nicht mehr ist als ein Gefühl, reserviert für besondere Stunden, dann ist sie tot, dann lebt sie nicht. Und so lade ich dich ein, dieses Gebet zu beten und vielleicht diese Chance zu nutzen, ganz neu einzutauchen in der Liebe Gottes, um dann bei den Menschen wieder aufzutauchen. Gott segne dich dabei.